Nun, wir wollen jetzt aus dem Epheserbrief weiter lernen. Wir wollen über etwas lernen, was wir am liebsten gar nicht lernen wollen. Zumindest ist es den meisten ein Unbehagen, wenn sie von Unterordnung hören. Und das ist es, worum es heute geht. Aber hört mal, was Martin Lloyd-Jones schreibt. Und Martin Lloyd-Jones ist einer der Ur-Ur-Ur-Nachfolger von, auch wenn nicht die gleiche Größe, aber fast oder ähnlich, von Spurgeon, der auch in seiner Gemeinde gepredigt hat, also aber Jahrhunderte später, und war einer der ganz großen Prediger des letzten Jahrhunderts. Und er schreibt zu diesem Vers, wo es um die Unterordnung geht, Folgendes: Damit können alle unsere Probleme gelöst werden. Und das klingt dann doch irgendwie etwas unrealistisch, verlockend, oder? Alle Probleme gelöst durch Unterordnung einander? Nun, lasst uns einmal in diesen Vers hineinsteigen und nicht nur diesen Vers, sondern das Prinzip dahinter etwas genauer anschauen. Wir lesen gemeinsam Epheser Kapitel 5, Vers 21. Epheser 5, Vers 21, da heißt es: Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Nun, das ist natürlich ein Zusammenhang, in dem dieser Vers steht. Der Zusammenhang beginnt schon im Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, indem ihr, also redend zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, allezeit danksagend Gott, dem Vater, für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und eben euch einander unterordnend in der Furcht Gottes. Und wir wollen heute einige Bereiche der Unterordnung kennenlernen. Ihr habt in den Monatsblättern die Gliederung auch schon vorgegeben. Das ist falsch. Die Gliederung, dass wir uns zuerst ein paar Bereiche der Unterordnung in der Bibel anschauen werden. Dann möchte ich über das Wesen der Unterordnung sprechen und das wird der größte Punkt in dem Ganzen sein. Also das sind zwar gleich viele Zeilen, aber wenn jemand mitschreibt, ihr werdet in erster Linie zum Punkt 2 viel mitschreiben können. Aber ich habe es leider nicht weitergegeben, dass es so ungleich verteilt ist. Die Furcht in der Unterordnung wollen wir uns dann als drittes anschauen und dann als viertens, und das wird ein ganz, ganz kurzer Punkt werden, den Segen der Unterordnung. Und zwar deswegen kurz, weil wir den Segen im Einzelnen, in einzelnen Stufen immer noch in den nächsten Auslegungen der nächsten Verse, in den nächsten Kapiteln sehen werden. Nun zunächst gibt uns das einander zu denken. Nun, was heißt eigentlich einander in diesem Kontext und in diesem Fall tatsächlich? Heißt das wirklich, dass sich jetzt jeder dem anderen unterordnen muss und jeder über den anderen mal herrschen kann und wir müssten uns nur noch einig werden, an welchem Tag sich wer wem unterordnet? Oder gibt es eine gewisse Reihenfolge? Gibt es gewisse Bereiche, wo sich der eine dem anderen unterordnet? Und es ist festgelegt, wer sich wem unterordnen muss. Und Paulus, der sagt tatsächlich drei Bereiche im Folgenden, wer sich wem unterordnen soll. Das nächste, was er sagt, heißt, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter. Dann sagt er, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern, was ebenfalls eine Unterordnung ist. Und dann sagt er in Kapitel 6, Vers 5, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren. Ebenfalls eine Form der Unterordnung. Nun, wenn man die ganze Bibel studiert und sehr genau darauf schaut, was sind denn Unterordnungen in der Bibel? Wo gibt es verschiedene Rangfolgen? Was ist denn die Ordnung der Unterordnung in Gottes Welt? So wie der Titel sagt, die Ordnung der Unterordnung. So können wir folgende Sachen feststellen. Und ich möchte euch einfach einmal eine Zusammenfassung geben, weil es natürlich unmöglich ist, dass wir das hier alles gemeinsam herausfinden. In der Dreieinheit Gottes gibt es bereits eine Unterordnung. Und zwar kommt erst Gott, der Vater, dem sich Christus unterordnet. Und der Heilige Geist ist derjenige, der von sich aus gar nichts tut, sondern er tut das, was Gott, der Vater und Gott, der Sohn ihm sagen. Und er bringt alles zu deren Ehre. Also können wir schon selbst innerhalb der Dreieinheit Gottes eine Ordnung feststellen, dass Jesus sich seinem Vater unterordnet und der Heilige Geist sich dem Vater und dem Sohn Gottes unterordnet, obwohl alle drei gleichermaßen Gott sind und keiner von ihnen weniger Gott wäre. Wir sehen als weiteres eine Form der Unterordnung in der gesamten Welt, wenn man so will, Gott der Vater, dann kommt Christus und Christus ist unterordnet alle Engelmächte und auch unsere Erde mit den ganzen Welten und Mächten. Noch ein anderes System, oder was heißt System, aber anders geschaut, sehen wir die Ordnung, dass an erster Stelle Gott der Vater steht, dann kommt Christus, dann kommt der Mann, dann kommt die Frau, dann die Kinder. Das ist die Ordnung in Bezug auf die Familie. Wenn wir jetzt sagen, was ist diese Ordnung für die Gemeinde, dann sehen wir, dass erst Gott der Vater kommt, dann kommt Christus als der Oberhirte, dann kommt die Gemeinde. Und in der Gemeinde sind es dann die Ältesten als die Unterhirten, wie Petrus sie bezeichnete, und dann die Glieder der Gemeinde, beziehungsweise einzelne Dienste in den Gemeinden und die Vorstehenden in den Diensten, Diakone, andere Vorstehende und dann die anderen Gemeindemitglieder. Wenn wir jetzt von den Regierungen und dem Staat her sehen, dann sehen wir in der Bibel die Ordnung, dass über allem Gott steht, der die Regierungen einsetzt, dann kommt die Regierung, die Könige, und es wird eines Tages Christus der König sein, der regiert, auch auf dieser Erde. Dann kommen die einzelnen Staatsbediensteten in ihren jeweiligen Positionen und dann kommen die Bürger. Ihr Lieben, das sind alles aus der Bibel, aus Bibelstellen herausgeschrieben, nicht, dass ich mir das überlegt habe, ein System. Das ist biblische Lehre. Wenn wir jetzt das Arbeitsleben oder das Sklaven- und freie Menschenleben anschauen, so sehen wir, dass erst Gott kommt, dann kommt Christus, dann die Herren dieser Welt und dann die Sklaven oder die Knechte. Wir würden heute vielleicht sagen, die Bosse und dann die Arbeitnehmer. Habt ihr bemerkt, in jeder dieser Ordnung ist immer zuerst Gott der Vater und dann kommt Christus. Als König wird er auf dieser Erde später erst tatsächlich regieren. Also das ist sowas wie eine Erfüllung, etwas, was noch nicht ganz erfüllt ist. Aber es ist immer so, Gott, Christus, also Gott der Vater, Christus und dann, je nachdem, in welchem System wir gerade sind, das Nächste. Es gab einmal eine ganz andere Situation. Da kam erst Gott, der Vater, es kamen Engelmächte, der Kaiser, Regierungsleute, der Sanhedrin, also der Hohe Rat der Juden, Josef, Maria und dann kam Christus, der kleine Jesus, als Kind, als Baby. Er war seinen Eltern untertan, er war das letzte Glied in dieser Kette der Unterordnung. Wir können es nochmal anders sehen und sagen, es kam Gott, der Vater, Engelmächte, Kaiser, Regierungsleute, der Sanhedrin, die Herren dieser Welt und dann der Knecht, Jesus Christus. Und wenn du es noch anders sehen möchtest, am Ende seines Lebens auf dieser Erde, dann waren es nach den Juden, also Gott der Vater, es waren Engelmächte, Kaiser, Regierungsleute, die Führung der Juden, die Juden und dann der verurteilte Christus, der Verbrecher, der keiner war, der Gotteslästerer, der keiner war. Und ihr seht an dieser Aufzählung, wie sehr Jesus sich unterordnet hat. Er erniedrigte sich selbst und entäußerte sich und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er wurde ein Kind und am Ende am Kreuz. Und bis dahin war er gehorsam, untertan, als Kind seinen Eltern, als Knecht all den Herren dieser Welt, als Verbrecher oder scheinbarer Verbrecher ans Kreuz am Ende gegangen. Aber wir haben doch vorhin gesehen, dass in allem Christus der Erste ist. Nach Gott, dem Vater, kommt immer Christus. Und das ist dieser erstaunliche Umschwung, von dem uns die Bibel berichtet, dass Gott, den Vater, und wir lesen in Epheser Kapitel 1 davon, Paulus hat, bevor er über diese Unterordnung schreibt, schon darüber geschrieben, dass er sagt, Gott hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Er hat Christus erhöht über alle Maßen und hat alles seinen Füßen untergeordnet. Ich mache es kurz. Ich führe euch nicht hin, ich stelle euch vor vollendeten Tatsachen, aber das ist nichts anderes als das, was Gott mit demjenigen getan hat, der sich vollkommen in allem unterordnet hat, obwohl er Gott war. Wir sehen an diesem einen Beispiel Jesus Christus, dass Unterordnung nicht bedeuten kann, dass irgendjemand weniger wert ist, weniger kann oder in irgendeiner Weise etwas Nachteilhaftes, Minderwertiges oder etwas Schlechtes wäre. Unterordnung ist eher etwas, was Gottes Wesen entspricht und wodurch Gott verherrlicht und etwas Großes macht. Nun lasst uns mal zu diesem Wesen der Unterordnung gehen. Was ist denn nun das Wesen der Unterordnung? Und zum einen sehen wir hier an dieser Stelle, dass Unterordnung zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist dazugehört. Erfüllt werden mit Heiligen Geist ist von sich unterordnen unter Autoritäten nicht zu trennen. Du kannst nicht sagen, ich bin von Geist erfüllt, wenn du ganz souverän dein Leben gehst, ohne dich je irgendwo einer Autorität zu unterordnen oder nur denen, die dir belieben, von denen du sagst, ja, der ist wirklich klug, der ist in Ordnung, dem kann ich mich auch unterordnen. Aber diesen oder jenen, und schau dir mal die Politiker an, und meine Eltern sind auch nicht ganz so die Schlausten, da muss ich mich nicht unterordnen. Es gibt keine derartigen Ausnahmen. Jesus hat sich seinen Eltern unterordnet, und sie waren nicht perfekt, er ja. Jesus hat sich der Regierung unterordnet und die damalige Regierung mit dem römischen Kaiser, der sich selbst zum Gott machte, die war mit Sicherheit ganz weit weg von Perfektion, vermutlich schlimmer als die unsere heute. Und Jesus hat sich der unterordnet. Jesus hat sich sogar einem jüdischen Gericht, das so ungerecht diesen Christus gerichtet hat, unterordnet und hat sich nicht der Verurteilung widersetzt, die so falsch lief. Unterordnung ist ein Teil, der zu Gott gehört. Das Wesen der Unterordnung ist im Wesen unseres Gottes verankert. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Unterordnung. Nun, was heißt das? Das Bild von dem Wort, das Paulus hier nennt, und die Leute, die Griechisch können, schreiben darüber, und ich habe schon mehrere gehört, da wird was dran sein. Sie sagen, das Bild lässt an eine Soldatenreihe denken, an eine Armee, in die sich ein Soldat einordnet und unterordnet. Ein Soldat tritt in die Armee ein, er nimmt eine Position ein und er ist fortan einer eines Großen, also ein Teil eines Großen. Das Wesensmerkmal eines solchen Menschen ist in erster Linie, dass er nicht mehr als Individuum fungiert. Ein Wesensmerkmal, sich zu unterordnen, heißt zuallererst, sich als Teil eines Ganzen zu sehen und nicht individualistisch zu denken. Und dabei ist nicht das Teil, sondern das Ganze das Wesentliche, worauf es ankommt. Nicht du als kleines Teil bist das, worauf es ankommt, sondern das Ganze, von dem du ein Teil bist, das ist es, worauf es ankommt. Nun, vielleicht magst du einwenden und sagen, aber ich treffe doch als Individuum meine Entscheidungen und plane mein Leben. Das passt doch nicht so ganz. das mit dem Soldaten, na, das ist eine Sondersache, aber wir sind ja hier nicht im Militär. Nun richtig, das Problem ist, dein Leben passt, richtig ist, dass das ein Problem ist, wenn dein Leben damit nicht übereinstimmt, dass du immer noch selbst deine eigenen Entscheidungen und deine eigenen Pläne machst. Dann unterordnest du dich nicht dem großen Ganzen. Aber du sagst vielleicht, keiner ruft Befehle und Pläne für mich zu. Ich muss doch selber irgendwie Entscheidungen treffen und Pläne machen. Ich muss doch irgendwie als Individuum reagieren und agieren. Richtig. Aber nicht deine Entscheidungen nach deinen Plänen. Du entscheidest. Du musst in deinem Leben Entscheidungen treffen. Aber das ist ein großes Teil des Wesens der Unterordnung. Du triffst Entscheidungen nicht nach deinem Plan, nach deinen Wünschen, sondern nach dem, was das große Ganze ist. Nun sagt ihr vielleicht, was ist denn das Ganze, von dem wir nur ein Teil sind? Das ist ganz einfach. Das ist die Gemeinde. Wir als Gläubige sind Teil der Gemeinde Gottes, von der Jesus das Haupt ist und wir die Glieder. Jeder ist ein Teil davon. Wenn wir alle wie ein Leib sind, und dieses Bild ist euch aus der Bibel, denke ich, allen bekannt. Wir sind ein Leib, ein Körper, und jeder von uns ist irgendein Glied in diesem Körper mit einer entsprechenden Aufgabe und einer entsprechenden Position. Und Jesus ist das Haupt, von dem aus alles geht. Dann trifft doch kein Glied die Entscheidung selbst, was es tut. Niemand von euch ist glücklich, wenn seine Finger selbstständig tun, was sie wollen. Ja, dann geht ihr irgendwann zum Arzt und sagt, macht mit dem Finger irgendetwas, aber notfalls muss der weg. Aber so geht es nicht weiter. Und das ist es, was wir als Glieder am Leib sind und tun sollen. Wir entscheiden und wir planen und wir wünschen nach dem, was Gott für die Gemeinde entscheidet, wünscht und plant. Das ist das Große, nach dem wir uns richten. Sich unterordnen heißt zweitens, seine Rolle in dem Ganzen einzunehmen. Nun, du musst deine Rolle kennen und wissen, wo sie einzuordnen ist. Wir werden einige dieser Rollen in den nächsten Malen nach und nach besprechen. Eine Frau, die verheiratet ist, hat die Rolle einer Ehefrau. Ein Mann, der verheiratet ist, hat die Rolle eines Ehemannes. Du hast sicherlich andere Rollen in der Gesellschaft. Du hast bestimmte Beauftragungen und Rollen in der Gemeinde. Du solltest deine Rolle kennen und entsprechend dieser Rolle handeln. Diese Rolle wird dir ziemlich genau zeigen, dass sie Autoritäten über dich hat und Autoritäten unter dir, wo du Autorität für sie bist. Nehmen wir das Beispiel einer Frau, einer Ehefrau. Nach biblischem Prinzip ist sie dem Mann unterordnet und die Autorität für sie ist der Mann, aber sie selbst ist Autorität für die Kinder, denn die Kinder müssen ihr gehorchen. Wenn du in der Gemeinde ein gewöhnliches Glied bist, Mitglied, dann hast du eine klare Autorität über dir, das ist die Leitung, die Ältestenschaft. Aber vielleicht bist du auch jemand, der einen Neuling in der Gemeinde anleitet und du bist für ihn in gewisser Weise eine Autorität. Und gleichzeitig ermahnt Petrus uns in diesem Zusammenhang, dass wir uns alle gegenseitig unterordnen sollen. Es gibt in der Gemeinde immer wieder Situationen, in denen wir auf der einen Seite etwas zu sagen haben, dort organisieren wir, nehmen wir einmal an den Gemeindetag, da ist dann ein Jörg, der etwas organisiert und er hat geplant, er hat beschlossen, wir machen nicht alleine, ganz selbstständig, aber er hat mit anderen zusammen beschlossen, wir werden dort und dort das Haus mieten und dort machen wir dann nach einem gewissen vorgegebenen Plan unseren Gemeindetag. Und wenn er ein paar Dinge regelt und sagt, das und das ist hier Regel und das darf man nicht, dann haben wir uns alle ihm zu unterordnen. Auch dann, wenn die meisten von uns sich Jörg im Allgemeinen nicht unterordnet fühlen. Und so nehmen wir noch mal ein anderes Beispiel, das eines Polizisten. Vor Jahren standen sie noch an der Straße und haben geblitzt und haben sofort angehalten. Nun, wenn der Polizist dort an der Straße steht und dich anhält, warum hältst du den an? Ist er schlauer als du? Ist er reicher als du oder schöner als du? Es ist seine Rolle. Er hat eine Autorität im Staat und deswegen unterordnest du dich und bleibst stehen. Wenn der gleiche Polizist nach Feierabend in seiner Zivilkleidung dort steht und meint, so jetzt komm und halt an, sagst du dir, sorry, ich muss dir nicht gehorchen und ich muss nicht anhalten. Ich kann auch geradeaus weiterfahren. Möglicherweise triffst du dich mit dem Polizisten später in einem anderen Bereich, wo er dir gehorchen muss. Und so ist dieses Prinzip des Einanderunterordnens durchaus verflochten. Aber es gibt eben auch klare Regeln. Und drittens und letztlich, das Letzte, was ich erwähnen möchte, ist Unterordnen. Heißt das, die Ziele und Anordnungen deiner Autorität zu befolgen, die Gott dir übergeordnet hat. Nun, das ist in gewisser Weise eine logische Fortführung der ersten Bedeutung und unterstreicht nochmal das Prinzip der Selbstverleugnung und des Aufgeben des Individualismus. Es muss dich immer dahin führen, dass du bei all deinen Entscheidungen an den ganzen Leib Christi und an sein Wohl denkst und nicht an dein persönliches Wohl. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn du sagst, ich bin Gott, ich bin Christus unterordnet, ich bin Teil des ganzen Leibes und meine Aufgabe ist es, das zu tun, was meine übergeordnete Autorität, und letztlich ist es Christus, möchte, dann heißt das, dass du deine Entscheidungen zum Wohl des Ganzen triffst, also zum Wohl der Gemeinde, nicht zum Wohl deines eigenen Denkens und deines eigenen Körpers. Und ich glaube, wenn wir uns das verinnerlichen, dann würde so manch einer in seinem Dienst die eine und andere Entscheidung durchaus anders fällen, wenn er sagt, es geht hier nicht darum, dass ich ein Wohlbefinden habe, dass ich Erfüllung bekomme oder Verwirklichung habe in irgendeiner Frage, sondern es geht darum, dass ich als Teil eines Ganzes mich dem Ganzen unterordne, meine Entscheidungen dem Wohl des Ganzen unterordne. Und das ist der Punkt, an dem Martin Lloyd-Jones heranführt und sagt, wenn wir nicht so sehr auf das Individualistische bedacht wären, sondern wenn wir uns als Teil eines Ganzen sehen würden, dann würden alle unsere Probleme gelöst werden. Nun, lass uns mal das alle vielleicht ein bisschen in Klammern setzen. Aber er sagt tatsächlich, und ich stimme ihm zu, er meint, die Hälfte der Probleme, die wir heute haben, sind individualistischer Natur. Wir haben diese Probleme, weil wir sehr individualistisch denken und auf unser eigenes persönliches Wohl bedacht sind. Unsere gesamte Errettung und die Erlösung in Jesus Christus sogar individualistisch sehen. Statt zu sagen, Jesus hat die Gemeinde errettet und ich bin ein Teil davon, sagen wir, Jesus ist für mich gekommen, er hat sein Blut für mich gegossen und ich bin jetzt so wertvoll in seinen Augen. Ach, ja, ich bin auch in einer Gemeinde, ja. Und das Ganze geht so stark auf uns persönlich bezogen, als habe Gott für uns das alles gemacht und das hat er ja auch getan. Aber die Gewichtung, die Verschiebung der Gewichtung ist einfach so eine falsche geworden. Wenn wir die Erlösung so individualistisch sehen und nicht bedenken, dass Gott in seinem Ratschluss nicht gesagt hat, ich erlöse ein paar Leute, alle, die wollen, sondern dass er in seinem Ratschluss gesagt hat, ich werde eine Gemeinde bilden, eine Braut für meinen Sohn. Und warum auch immer, du darfst dabei sein. Du bist Teil des Ganzen. Und das würde uns viel mehr in Dankbarkeit und in Erfüllung hineinbringen, wenn wir nicht individualistisch, sondern im Ganzen denken würden, im Gegensatz zu dem, wenn wir sehr individualistisch denken, natürlich dann in unseren Erwartungen sehr viel auf uns beziehen, es aber so nicht bekommen und wir unglücklich sind und so manch ein Problem dadurch entsteht. Nun, ich möchte ein paar Dinge nennen, was Unterordnung nicht ist. Es ist immer so, wenn wir etwas beschreiben, dann gibt es einen klaren Umriss. Wenn wir aber sagen, was das alles nicht ist, dann gibt es ja theoretisch fast unendlich viele Möglichkeiten, was das alles nicht ist. Aber ich möchte ein paar Dinge aufzählen, einfach um mit Vorurteilen, mit Falschannahmen aufzuräumen. Und darüber werden wir in Zukunft auch mehr reden. Unterordnung heißt nicht, den Verstand ausschalten. Denn schaut mal, hier in diesem Kontext sagt Jesus ja durch Paulus, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Er kommt sozusagen in diesem Kontext aus der Argumentation heraus, dass du weise und verständig handeln sollst. Das sind unmittelbar die Verse davor. Kommt er heraus und sagt, werdet voll Geistes einander unterordnend. Unterordnung kann nicht bedeuten, dass du deinen Verstand aufgibst und einfach nur blind gehorsam bist und tust, was dir deine Autorität gerade sagt, ohne es zu hinterfragen, ob es recht ist. Vielleicht noch einmal einzuhaken und sagen, das ist nicht weise oder das entspricht nicht dem Willen Gottes. Das ist nicht das, was Gott für die Gemeinde, für die Welt, für unsere Familie vorgesehen hat. Also unterordnen bedeutet nicht, dass du alles schlucken musst. Du hast weiterhin eine Verantwortung zu prüfen und gegebenenfalls deine Autorität zu ermahnen. Und auch nachzufragen und zu sagen, das war falsch. Oder im schlimmsten Fall, wenn es eine konkrete Sünde ist, die von dir verlangt wird, sie nicht zu tun. Und in dem Fall Gott mehr zu gehorchen, Gott als die ultimative Autorität, unter der wir stehen, mehr zu gehorchen als irgendeiner anderen Autorität unter den Menschen. Also Unterordnung heißt mit Sicherheit nicht den Verstand ausschalten. Das heißt nicht, einfach alles zu schlucken und blind gehorsam zu sein. Und das heißt nicht, gegen Gottes Anordnung zu gehen. Und das heißt auch nicht, einfach still zu sein und zu machen. Nun, ich weiß, die Zeit ist fortgeschritten. Aber lass uns noch mal kurz auch über die Furcht in der Unterordnung sprechen. Paulus sagt, ihr ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Nun können wir uns vielleicht fragen, was ist das? Einfach so ein Nachsatz, so ein frommes Tool, das man dazu sagt, Slava Bogu, sagen die Russen immer ja, dem Herrn die Ehre, sagt man so nach jedem zweiten Satz oder Gott sei Dank, sagt man dann auch ganz, ganz oft und das sind so Zusätze. Und Paulus hat eben die Gewohnheit zu sagen, unter der Furcht Gottes. Nun, so ist es nicht. Interessanterweise wiederholt er das in dieser in ähnlicher Form bei jedem Mal wieder, wenn er über eine neue Ordnung spricht. Er sagt, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Hätte er auch aufhören können, tut er nicht. Ihr Knechte gehorcht euren leiblichen Herren als dem Christus. Und immer wieder kommt das. Das ist ein Prinzip in unserer Welt, ein Prinzip in, nicht in unserer Welt, sondern ein Prinzip in Gottes Welt, dieses dem Herrn zu leben in der Furcht Christi. Nun, was ist Gottes Furcht? Ich würde euch die Predigt, die ich darüber mal gehalten habe, empfehlen, aber hier ganz kurz eine Zusammenfassung. Gottes Furcht ist die Definition der wahren Liebe, die der Gläubige für Gott empfindet. Es ist Liebe zu Gott als Gott. Michael Rees schreibt, rechte Gottesfurcht nimmt teil an der furchtsamen Freude des Gottessohnes an seinem Vater. Es ist diese Haltung der Bewunderung, die ein Kind vor seinem Vater hat. Wenn wir die atemberaubende Schönheit und Pracht Gottes klar sehen, wenn wir Gott erkennen, muss das unser Herz zum Schlagen bringen, zum Jubeln, zum Zittern. Rees schreibt, wir sind dazu geschaffen, Gott so zu kennen, dass unsere Herzen ob seiner Schönheit und Majestät erzittern, dass wir in unserem Innersten neu gestaltet werden. Gottesfurcht zeigt, dass das christusgemäße Leben eine Verwandlung unserer Leidenschaft mit sich bringt, sodass wir sogar anfangen, die Sünden, die wir früher geliebt haben, nicht nur aufzugeben, sondern zu hassen. Nun, was bedeutet das angewandt auf unsere heutige Frage des Einander-Unterordnens? Nun, das heißt, wir befolgen Gottes Gebote nicht, weil sie Gottes Gebote sind oder weil sie richtig sind. Im Allgemeinen lebt der Mensch um uns herum mit gewissen Überzeugungen. Er tut etwas, weil man es tun muss. Er tut es, weil es die Gesellschaft tut. Oder er tut es, weil er es für richtig hält. Aber wir als Christen haben eine höhere Motivation, etwas zu tun. Wir erfüllen nicht Gottes Gebote, weil sie Gebote sind oder weil sie gut sind und weil sie richtig sind. Das alleine reicht nicht aus. Wir unterordnen uns nicht, weil Gott es gebietet. Wir unterordnen uns, weil unser Gott und weil unser Herz Gott kennt und ob seiner Schönheit und Majestät erzittert, sodass sein Wollen unser Wollen wird, sodass sein Denken unser Denken wird und dass seine Worte unser Reden wird, bis sein Geist uns ganz erfüllt. Das heißt es unterordnen in der Furcht Gottes, in der Furcht Christi, wie andere Übersetzungen es sagen. Nun, was ist der Segen der Unterordnung? Dazu werden wir in den nächsten Epheserpredigten sehr viel mehr noch lesen. Aber der große Segen dieser Unterordnung in der Furcht Gottes, verbunden mit der Erkenntnis Gottes, ist, dass wir in sein Bild verändert werden, sodass sein Denken unser Denken wird, dass sein Wollen unser Wollen wird, dass wir uns selbst zunehmend mehr verlieren und verleugnen und ihn leben und damit sein Wesen in unserem Herzen immer mehr empfinden können. Wir werden erfüllt mit Gott, mit seinem Geist, mit all dem Frieden Gottes, mit all der Freiheit, die wir in Christus haben. Das ist der große Segen der Unterordnung. Es ist die Lösung aller unserer individualistischer Probleme. All der Probleme, die entstehen, weil wir so egoistisch sind. Und oft merken wir nicht, dass wir Probleme haben, weil wir so individualistisch und egoistisch denken. Das ist einige der Segen der Unterordnung. Nun, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Er hat eine Ordnung. Unterordnen heißt, dass du dich in erster Linie nicht als Individuum siehst, für das Erfüllung gebraucht wird, sondern dass du dich als Teil eines Ganzen siehst und dass du dort in diesem Ganzen deine Position einnimmst, dich den Autoritäten unterordnest, ihnen gehorchst und folgst, nicht blind, nicht ohne den Verstand einzuschalten, aber willig, um Christus zu ehren, und du tust es in der Furcht Gottes. Amen. Lasst uns aufstehen und zum Schluss beten. himmlischer Vater, du bist ein großer und allmächtiger Gott. In dir haben wir alles, was wir brauchen. Du bist ein Gott, ein dreieiner Gott, in dem Unterordnung herrscht. Du selbst hast Ordnungen und Autoritäten geschaffen. Und du hast uns so geschaffen als Teil eines Ganzen, dass wir nur so wirklich gut und erfüllend funktionieren können. Und ich bitte dich, dass du das jedem Einzelnen zeigst und deutlich machst, dass du selbst mit deinem Geist jeden davon überzeugst, dass es gut ist, wenn wir uns unseren Autoritäten unterordnen und letztlich auch dir unterordnen und immer dich danach fragen, was dein Wille für die Gemeinde ist, was dein Wille für diese Welt ist, damit wir entsprechend entscheiden können, nicht nach unserem Wollen und Denken, sondern nach dem Deinen. Lehre uns alle bitte, dich zu fürchten, damit wir vor deiner Schönheit und Pracht, vor deiner Majestät erzittern und sie uns verändert, weil wir so voller Anbetung und Staunen dieser Schönheit deines Wesens in dieser Gottesfurcht Veränderung finden. Amen.